Ja, das sind sehr, sehr gute Fragen, die die Menschheit ja schon sehr lange auch beschäftigen und gehen ja sehr viele gehen davon aus, dass es sowas wie eine physikalische Zeit gibt, einen physikalischen Raum, also da ist irgendwas da draußen und das kann man letztlich objektiv bestimmen. Ich wäre ein bisschen vorsichtiger und würde eher davon sprechen, dass Zeit sowie auch Raum Ordnungsversuche sind. Also wenn wir über Raum und über Zeit sprechen, dann versuchen wir die Welt da draußen zu ordnen in bestimmten Kategorien. Und Raum und Zeit bieten sich da immer wieder an.
Du bist ja jetzt Teil der Erfurter Raum-Zeit-Forschung und ihr schreibt auf eurer Webseite, dass es vor allem in den Kulturwissenschaften vielleicht viel wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Raum gibt, dass dabei aber die Zeit außer Acht gelassen wird. Warum ist es denn wichtig, die Zeit nicht zu vergessen oder sogar Raum und Zeit zusammenzudenken?
Ja, also wir gehen davon aus, dass es sehr wichtig ist, das zusammenzudenken, denn der Raum lässt sich ohne Zeit nicht wirklich wahrnehmen. Also wir nehmen den Raum als Person, nehmen wir den Raum wahr, aber immer ja von einer bestimmten Position aus. Und diese Position ist immer raumzeitlich. Also es macht einen Unterschied, ob ich in Erfurt im Jahre 2019 sitze und mir einen bestimmten Raum anschaue oder ob ich das 200 Jahre vorher tue und von einem bestimmten anderen Raum aus und von einem bestimmten anderen Raumzeit aus. Also insofern gehen wir davon aus, dass das sich an sich auch alltagsweltlich kaum voneinander differenzieren lässt.
Und was hat das jetzt für quasi konkrete Auswirkungen auf eure Forschungspraxis? Also wie soll das konkret passieren oder wie passiert das schon? Gibt es vielleicht schon laufende Projekte, in denen ihr das quasi umsetzt?
Ja, da gibt's einige Projekte. Ich kann vielleicht am besten aus meiner Perspektive erzählen. Ich bin Lateinamerika-Historiker, das sollte man vielleicht vorab schicken, und habe mich jetzt in den letzten Jahren unter der Prämisse unter anderem mit Sao Paulo auseinandergesetzt, also mit einer Stadt, die im 19. Jahrhundert noch erstmal sehr klein war und dann durch Einwanderung enorm schnell gewachsen ist. Und habe mir in dieser Stadt verschiedene Raumzeitregime angeguckt, wie die Bevölkerung, wie die Menschen, die dort lebten, aber auch diejenigen, die neu dazugekommen sind, wie die sich da raumzeitlich neu eingerichtet haben. Und da gibt es ganz interessante Beobachtungen. Zum Beispiel gibt es häufig das Reden über, gerade über Lateinamerika, dass das rückständig sei, dass das langsamer ist. Das ist ein Reden aus Europa stammend. Und in Sao Paulo hat man eine sehr stark gemischte Gesellschaft, sehr viele Menschen aus aller Herren Länder, die da zusammenkommen. Und die nehmen dieses Reden aus Europa, dieses eurozentrische Reden, nehmen die so nicht an, sondern eignen sich das anders an. Also die kreieren sich neue Raumzeitordnungen. Und da habe ich zum Beispiel eine medizinhistorische Studie gemacht zum Phänomen der Neurasthenie. Das würde man heute wahrscheinlich mit Stress oder Burnout übersetzen. Und da wird sehr viel Wert drauf gelegt, gerade von Männern bestimmten Alters und bestimmter Schichten, dass man neurasthenisch ist, also dass man gestresst ist. Es war ein zeitliches Signum, mit dem man sich von anderen distanzieren konnte und auch auszeichnen konnte.
Da hast du es gerade schon ein bisschen angesprochen. Das stelle ich mir auch so vor, dass Vorstellungen von Raum und Zeit überall auf der Welt zu unterschiedlichen Zeiten irgendwie unterschiedlich sind oder unterschiedlich waren. Stimmt das so? Oder was meinst du auch vielleicht damit, dass in Sao Paulo diese Vorstellung, die aus Europa vielleicht kommt oder aus dem sogenannten Westen, das wäre irgendwie langsamer oder rückständiger, dass die nicht angenommen wird, sondern sich angeeignet oder umgedeutet? Was meinst du damit genau?
Ja, da geht es ja letztlich geht es auch darum, um sich selbst zu behaupten und sich selbst zu definieren. Und das sind letztlich dann auch ganz häufig Machtverhältnisse und in der Zeit vor allem auch koloniale Machtverhältnisse. Und Europa hatte zu dem Zeitpunkt ja eine sehr starke Machtposition und hat versucht, kann man zum Beispiel mit Reinhard Koselleck argumentieren, lässt sich so im 18. Jahrhundert beobachten, dass aus Europa kommende Zeitmodelle über die gesamte Welt gelegt werden und dann solche Topoi wie Fortschritt oder Rückständigkeit aufgelegt werden oder auch das Reden von der Geschichte in einem Kollektivsingular und in diese Geschichte sollen sich alle unterordnen oder einordnen. An dem Punkt merkt man ganz gut, dass es sehr wohl sinnvoll ist, da den Raum mit reinzunehmen, denn in diesen Studien wird häufig verschwiegen, dass man das aus einer eurozentrischen Perspektive aufgestellt hat, diese Ordnungen. Und wenn man sich dann eben anguckt, wie wird das denn wahrgenommen in zum Beispiel in Sao Paulo oder auch in Mexiko oder oder wo auch immer auf der Welt, dann merkt man, dass diese Zeitregime nicht immer eins zu eins so kopiert wurden oder auch nicht werden, wie man sich das in Europa vorgestellt hat.
Du bist ja jetzt Geschichtswissenschaftler und in dem Institut bei euch in Erfurt oder in diesem Raum-Zeit-Forschungsprojekt, da sind ja viele verschiedene Menschen oder viele verschiedene Forschungsrichtungen vertreten. Mhm. Das heißt, ihr schaut euch eure jeweiligen Forschungsgegenstände immer im Hinblick auf diese Raum-Zeit-Sache sozusagen an.
Genau, also das haben wir uns quasi als Herausforderung auf die Fahnen geschrieben, dass wenn wir über räumliche Konstellationen reden oder diese untersuchen, dass wir immer das Zeitliche mit reindenken, mit reinnehmen. Beziehungsweise auch andersrum, wenn wir gerade als Historiker ja uns eigentlich sehr viel mit Zeit auseinandersetzen, dass wir das Räumliche auch immer mit hineinnehmen. Also dass wir diese beiden Ordnungsversuche immer miteinander in die Analyse mit einbeziehen.
Ihr schreibt jetzt auch auf eurer Website, ich habe mich da ein bisschen durchgearbeitet und bin auf Dinge gestoßen, die mich interessieren, die ich aber vielleicht auch nicht verstehe. Deswegen frage ich. Ihr schreibt zum Beispiel von der Trialektik der materialisierten, produzierten und imaginierten Konstitution von Raum und Zeit. Das Einzige, wo ich mir vielleicht was drunter vorstellen kann, ist da so die imaginierte Konstitution von Raum und Zeit. Da denke ich an vielleicht unsere Vorstellung davon, was Zeit ist. Eine Vorstellung, die vielleicht auch beeinflusst ist von der Geschichte und der Gesellschaft und ja, dem jeweiligen Umfeld oder was man schon so erlebt hat. Kannst du da Licht ins Dunkel bringen? Was ist damit genau gemeint? Vielleicht auch mit der materialisierten, produzierten und imaginierten Konstitution von Raum und Zeit.
Ja, das ist tatsächlich etwas schwierig. Das geht zurück auf Henri Lefebvre, ein französischer Philosoph, Sozialwissenschaftler des 20. Jahrhunderts, der sich sehr stark mit räumlichen Phänomenen auseinandergesetzt hat, vor allem aus einer städtischen Perspektive. Besonders bekannt von ihm ist das Reden von der Produktion des Raumes, weil der die These aufstellt, es gibt nicht sowas wie eine absolute Zeit oder einen absoluten Raum, sondern das sind Produktionen. Also er geht vor allem vom Raum aus und baut dann eine Trialektik auf, die immer wieder ineinander greift und sich auch, also eben kein dialektisches Modell ist, das zu sehr wieder statisch gewesen wäre, sondern er baut ein trialektisches Modell auf, in dem sich, wie sich Raum konstituiert. Und da spielen Materialitäten eben eine große Rolle für ihn. Also er sagt, es macht durchaus einen Unterschied, ob ich aus welchem materiellen Background ich auch komme als Akteur. Und die Imagination, also welche Vorstellungen ich daraus entwickle, die stehen im engen Zusammenhang mit diesem materiellen Background. Genau, und dann gibt es noch verschiedene Versuche, die den Raum dann auch als Herrschaftsproduktion aufzugreifen und immer wieder auch einzusetzen. Und da entwickelt er an sich ein trialektisches Modell, das für ihn die Möglichkeit hat, in sich trägt, dynamischer zu denken und eben nicht dialektisch.
Ich habe auch noch eine Frage, worauf ich letztens gestoßen bin, und zwar, dass in Norwegen auf der Insel Sommerøy, die nördlich des Polarkreises liegt, da geht im Sommer die Sonne für 69 Tage gar nicht unter, also Mitternachtssonne. Mhm. Und auf dieser Insel ist die Idee aufgekommen, die Zeit einfach abzuschaffen. Damit ist natürlich die Uhrzeit gemeint. Und vielleicht auch so ein bisschen eine Idee, Touristen oder Touristinnen Attraktion zu werden, oder hat auf jeden Fall so ein bisschen mit Marketing zu tun. Ich denke da sofort an so romantisierte Unterhaltungen, so klischeehafte, die vielleicht so gehen, die Uhr ist doch eh nur ausgedacht, oder diese ganze Uhrzeit, die soll uns effizient machen. Wir gehorchen da einem System und ohne die Uhr wären wir freier und wirklich freie und natürliche Menschen und so. Im Urlaub vergesse ich immer, welcher Tag ist, und solche Unterhaltungen, genau, die man öfter hört. Und ich würde da gerne entgegenhalten, dass es ja auch schön ist, dass in einer Welt, in der wir alle subjektiv wahrnehmen, die Uhrzeit sowas wie eine objektive Größe ist, auf die alle Menschen sich beziehen können, wenn ihre Uhren richtig oder gleich gehen. Was denkst du denn über die Idee, die Uhrzeit abzuschaffen, so wie auf dieser Insel in Norwegen? Oder was sind deine Gedanken dazu?
Also ich finde es ganz gut, dass du das so in den Kontext des Urlaubs bringst, denn für den Zeitraum, das sind ja so tatsächlich so separierte Zeiträume, also Urlaub funktioniert anders als meistens unser Alltag. Da fände ich das durchaus ein interessantes Experiment, also das mal zu versuchen. Ich glaube, in so einer hochkomplexen Welt, in der wir heute leben, wäre es auch sehr spannend, das mal zu versuchen. Aber ich glaube, das würde sehr schnell zu einem sehr großen Chaos führen. Ich würde nicht sagen, dass die Urzeit irgendwie sowas, also was Absolutes ist, was für alle gleich ist. Also Urzeit heißt in Deutschland vielleicht auch was anderes als in anderen Kulturen. Und auch innerhalb von Deutschland heißt es nicht immer das Gleiche. Wir treffen uns um 12 Uhr, hat nicht überall die gleiche Bedeutung. Also es ist nichts Absolutes, sondern tatsächlich auch wieder ein subjektiver Ordnungsversuch, an dem sich mehr oder weniger viele Menschen halten. Und wenn sich viele dran halten, dann funktioniert es. Und deswegen funktioniert zum Beispiel unsere Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem und auch unser Alltag. Also der Wecker klingelt nun mal jeden Morgen um, was weiß ich, 6:30 oder wann auch immer. Und, ohne diese Ordnung wird es für den Menschen, glaube ich, sehr schwierig. Also er braucht andere Ordnungskriterien. Aber dann wird es wiederum das Zusammenleben sehr schwierig. Also das hat sich schon, also Raum und Zeit als Ordnungsversuch haben sich schon sehr stark etabliert und haben dadurch eine große Eigenmacht auch gewonnen. Also ich würde das Experiment gerne mal wagen. Also es ist ganz interessant, weil ich jetzt tatsächlich auch im Urlaub war, ich jetzt auch mal nördlich des Polarkreises, und das macht schon auch was mit dem Körper. Man hat einen anderen Rhythmus, beziehungsweise es wird nicht dunkel und dann geht man halt ins Bett, wann man ins Bett gehen möchte und nicht, wann es dunkel ist. So.
Ich denke dabei noch an, also du hast auch gerade gesagt, der Wecker klingelt jeden Morgen um 6:30, dann geht man zur Arbeit, das Wirtschaftssystem funktioniert nicht ohne Uhrzeit. Wenn man das irgendwie weiterdenkt, denke ich an Selbstständigkeit oder Menschen, die im Homeoffice arbeiten oder von zu Hause aus oder irgendwie flexible Arbeitszeiten haben, was ja auch in den letzten irgendwie Jahrzehnten vielleicht mehr aufgekommen ist. Und meine Frage dazu ist, sind Veränderungen darin zu beobachten, wie wichtig die Uhrzeit in einer Gesellschaft ist oder vielleicht in dieser Gesellschaft oder genau, vielleicht auch zu deinen Forschungen in Sao Paulo oder so. Verändert sich da vielleicht auch mal was, wie wichtig Uhrzeit einfach wahrgenommen wird oder so Pünktlichkeit, getaktet sein und so weiter?
Ja, also das ist durchaus wahrzunehmen, und dann kann man wieder ganz schön auch mit Lefebvre da rangehen. Und das ist ja auch also das als Disziplinierungsmaßnahme zu sehen. Und das fängt ja sehr viel früher an, nicht erst im 19. Jahrhundert, sondern die Kirchenuhr, die schlägt, die gibt es ja schon sehr viel länger auch. Also die taktet unser Leben, und insofern wird unser Leben schon seit sehr langer Zeit von bestimmten Zeitregimen mehr und mehr auch bestimmt. Aber dieses mehr und mehr relativiert sich dann auch wieder, wenn man sich anguckt, zum Beispiel solche Modelle wie Homeoffice. Ja, dann ist man eben nicht dazu gezwungen, irgendwie im gleichen Takt wie der Kollege nebenan zu arbeiten, sondern hat nochmal seine eigene Zeit bzw. seine eigene Raumzeit. Das wird beim Homeoffice hier nochmal sehr viel deutlicher. Da ist ja auch der Ort nochmal, also der Raum ist nochmal ein anderer als der Arbeitsplatz. Ob es jetzt eine generelle Tendenz dahin gibt, dass wir alle immer mehr getaktet werden, das beschreiben einige. Also da gibt es ja auch Charlie Chaplin, wie er im großen Zahnrad der Uhr sitzt und da gar nicht mehr rauskommt. Auf der anderen Seite vervielfältigen sich unsere Zeiten aber auch. Dadurch, dass die Welt zusammenwächst, heißt das ja immer so schön, auch wenn das eine etwas seltsame Metapher ist. Aber dadurch, dass wir mit Menschen in ganz unterschiedlichen Teilen der Welt auch verbunden sind und dort unterschiedliche Zeiten und Zeitregime, Zeitordnungen wahrnehmen, gibt es ja auch eine Relativierung dessen, was wir hier so als unsere Zeit, als unsere absolute Zeit wahrnehmen. Oder die Digitalisierung, die uns die Möglichkeit gibt, rund um die Uhr sich über alles Mögliche zu informieren. Also da gibt es ja schon auch quasi so Gegentendenzen zu diesem immer stärker getaktet sein. Und auch die Lebensformbewegung, also dass man nicht mehr nur immer drauf guckt, möglichst gestresst zu sein und möglichst alle Termine nacheinander abgehakt zu haben, sondern wieder mehr auf sich selber zu hören. Also da gibt es ja auch, ja, das ist teilweise auch romantisierend, auch so Versuche, das da ein Stück weit wieder rauszukommen.
Um nochmal auf Raum und Zeit zurückzukommen, ich habe selber Menschen interviewt und die gefragt, wie sie Zeit wahrnehmen. Dabei ist mir aufgefallen, dass in der Wahrnehmung von ein paar Leuten die Zeit sehr stark mit Raum verbunden ist. Manche haben zum Beispiel gesagt, sie sehen ein Rad, auf dem so die Monate sind. Andere sehen die Gegenwart wie einen Punkt in einem Raum, genau da an der Stelle, an der sie sich selbst befinden. Und die können sich in ihrer Vorstellung in dem Raum bewegen oder nach unten oder nach hinten schauen und die Vergangenheit angucken. Gibt es dazu auch Forschung oder was sind deine Gedanken dazu vielleicht?
Ja, da gibt es tatsächlich relativ viel Forschung. Unter anderem der schon vorher angedeutete Reinhard Koselleck hat dazu gearbeitet und hat herausgearbeitet, dass wir Zeit häufig in räumlichen Metaphern übersetzen, weil Zeit etwas so Abstraktes ist, dass man sich sonst kaum vorstellen kann. Er spricht von Zeitschichten. Oder die Vergangenheit wird häufig ja auch eher als ein abgeschlossener Raum wahrgenommen, genauso wie vielleicht die Zukunft. Also es gibt so Tendenzen, das Zeitliche durch räumliche Übersetzungsmechanismen, Metaphern, sich zu vergegenwärtigen. Das lässt sich immer wieder beobachten. Also so von der reinen Zeit zu sprechen und sich davon ein Bild zu machen, ist, glaube ich, tatsächlich schwierig. Und da sieht man aber auch wiederum, dass Raum und Zeit sehr stark ineinander greifen. Also diese beiden Ordnungsversuche sich kaum voneinander trennen lassen.